Moin Moin und herzlich willkommen zu Das Kingdom, dem deutschen Chiefs-Podcast. Hier ist Daniel und das wird heute eine sehr, sehr, sehr besondere Folge. Marius, wir sind nicht nur Super Bowl-Champion, sondern wir sind auch ungeschlagen in Deutschland. Das müssen wir, glaube ich, jetzt jedes Mal sagen, oder?
Ja, moin Daniel, moin Leute da draußen. Wir sind nicht nur in Deutschland ungeschlagen, wir sind tatsächlich in allen unseren International Games in Mexiko und London, in denen wir bisher gespielt haben und seit gestern auch in Frankfurt, Deutschland, ungeschlagen. Die Chiefs und ja, mein Gott, was war das für ein geiles Spiel, geiles Erlebnis und auch nicht nur das Spiel, sondern auch die ganzen Tage vorher. Also ja, Emotionen pur, würde ich mal sagen.
Total und ich will eine Sache vorweg sagen, ist ein bisschen über die Zeit der Disclaimer. Ich habe eine Nachricht bekommen und die tat mir total leid, dass jemand gesagt hat, hey, ich bin relativ neu im Das Kingdom und nicht so bekannt. Und ich hatte das Gefühl, dass ich euch gerne ansprechen wollte oder angesprochen habt, ihr nicht so richtig reagiert habt. Das tut mir total leid und kann ich glaube ich nachvollziehen, weil wir waren teilweise einfach auch sehr im Tunnel unter Druck. Wir waren irgendwie auf 27 Hochzeiten getanzt dieses Wochenende. Ich hätte mich sehr, sehr viel mehr auf der Party gerne mit Leuten unterhalten. Ich hätte mich sehr, sehr viel mehr auch auf der Straße, wir haben Leute angesprochen und wir hatten nicht so richtig Zeit und mussten weiterrennen. Zwei von den Chiefs Girls, die wir getroffen haben vor dem Stadion, da musste ich schnell weiter, weil wir irgendwie mit der Kamera vorne am Tor sein mussten und so weiter. Das tut mir leid und ist wirklich überhaupt nichts Bösartiges. Ich unterhalte mich unfassbar gerne mit Chiefs-Fans, mit euch allen. Aber wir waren einfach, also ich habe es gemerkt und das ist dann heute Morgen vielleicht ein bisschen abgefallen, dass das Wochenende sehr, sehr, sehr stark unter Druck war. Dass alles funktioniert, angefangen am Donnerstag hier hinzukommen, dass alles passt und wir alle Sachen dabei haben. Nichts in Hamburg vergessen habe und ein, zwei Sachen habe ich vergessen, aber meine Freundin ist zum Glück nachgefahren am Freitag. Am Freitag dann nicht nur Geburtstag, sondern auch diese selbst auferlegte Aufgabe, Patrick Mahomes was zu schenken. Am Samstag habe ich, also mich gefragt, hätte es 90 Minuten vorher noch gedacht, dass bei der Lesung vielleicht 10 Leute kommen und diese 150 Leute irgendeinen Online-Bot fahren und das Gleiche bei der Party. Also man kann so schlecht ein Gefühl dafür haben. Und also ich hätte niemals erwartet, dass so viele Leute von euch da sind. Mein Handy, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Marius, mein Handy ist explodiert. Also ich habe irgendwann mal raufgeguckt und hatte dann irgendwie 150 Notifications. Meine Story war noch nie so voll. Ich teile euch alle immer super, super gerne, weil ich weiß, wie toll und gut ihr das auch findet. Und von daher vielen, vielen Dank an jeden, der uns angesprochen hat, jeden, der dabei war, an jeden, der mit uns seinen Inhalt geteilt hat. Das war wirklich unfassbar.
Ja, da kann ich eigentlich nur zustimmen. Es war auch für mich super besonders. Ich habe gerade einen Instagram-Post dazu gemacht. Also das war auch das erste Mal, wo mir dann die Tränen tatsächlich gekommen sind. Ich dachte, es passiert gestern so Nationalhymne, Home of the Chiefs oder auch während dem Spiel irgendwann, wo man dann so ein bisschen runterfährt, trotz des Spielverlaufs und dann so merkt was oder realisiert, was da gerade passiert. Aber es ist dann jetzt heute im stillen Kämmerchen passiert, als ich mich nochmal versucht habe zu sammeln, zu sortieren, auch für diese Podcast-Episode. Aber ich musste dann einfach die Emotionen laufen lassen, weil das war einfach super besonders und ich werde das in meinem Leben nicht vergessen, was da die letzten 4 Tage passiert ist. Für mich hat es ja nochmal eine unfassbare, größere emotionale Dimension, einfach weil das hier meine Heimatstadt ist. Hier komme ich her. Hier bin ich geboren und dass alles dann hier sich schließt, dass der Kreis sich hier schließt, mit so vielen Sachen zusammen, die alle passiert sind, wo man vorher auch nicht damit gerechnet hat, dass es überhaupt mal passiert. Also ich habe früher auch eine große Affinität zu Büchern gehabt, habe sie nach wie vor, aber ich hätte mir nie gedacht, dass man mal so eine große Lesung irgendwie macht und dann auf der anderen Seite sitzt, nicht im Publikum, sondern vorne und dass es dann jetzt auch noch im Zusammenhang mit diesem Deutschlandspiel passiert ist. Umso krasser, dass man so eine große Party hostet mit so vielen Leuten und die nach 12 Stunden ausverkauft, da kommen dann ganz viele Leute aus der ganzen Welt auf diese Party, um eine gute Zeit miteinander zu haben. Und dann war es einfach super krasser Abriss, weil man kannte irgendwie gefühlt so mega viele. Manche waren da, die hat man aber fast nicht gesehen, was mir persönlich auch total leid tut. Manche haben auch gesagt, ja, ihr wart die ganze Zeit im Stress, ihr hattet voll wenig Zeit. Ja, wir nehmen das auch mit. Also das ist auch für uns ein Learning. Wenn wir das in Zukunft nochmal in ähnlicher Form machen wollen, dann auf jeden Fall in anderer Form und anderer Funktion unsererseits. Also da wollen wir uns dann natürlich deutlich mehr Zeit für euch nehmen. Aber es war trotzdem eine unfassbare Erfahrung. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht, euch da draußen zu treffen. Und wenn wir auch nur ein, zwei, drei Sätze gewechselt haben und das war viel Dankbarkeit in euren Worten dabei. Dafür wirklich bin ich euch da draußen sehr, sehr, sehr dankbar. Also das macht es für mich auch besonders. Das macht die Arbeit im Podcast besonders und das bestärkt mich auch die kommenden Monate immer zweimal die Woche mich dafür hinzusetzen und das aufzunehmen mit den beiden anderen, weil das, ja, das habt ihr einfach verdient. Das verdient Chiefs Kingdom hier in Deutschland und der Support ist über alle Landesgrenzen hinweg da gewesen. Also auch die Leute in den USA, in Kansas City, haben mir geschrieben, die mir in großer Zahl auch bei Insta folgen, die waren sehr dankbar für den Content, der da gekommen ist, von uns, die vor Ort waren und das so gecovert haben, wie sie es immer für uns covern. Also ich glaube, wir haben da über die Grenzen hinweg Freundschaften geschlossen und auch Emotionen geknüpft und emotionale Brücken geschlagen. Das bedeutet mir sehr viel. Und gestern war es auch tatsächlich kurz soweit, ist mir gerade wieder eingefallen. Da war nämlich einer neben dem Pressebereich, der war so als Super Mario verkleidet, aber in den Chiefs-Farben. Und der hat dann irgendwann die ganze Zeit supportet und drehte sich dann zu mir. Und es war ein Amerikaner und der meinte so, hey, you're Marius from Das Kingdom, you did a great job yesterday with the party. Und ich dachte so, wie krass einfach, man sitzt da im Stadion und plötzlich erkennen einen Leute. Also für mich ist es ja nichts Alltägliches, auch dass man Bilder macht. Und Daniel, für dich genauso wenig. Für Fabi ist es wegen seinem Beruf, ist es irgendwie, es passiert halt häufiger, sage ich jetzt mal. Aber es ist trotzdem, glaube ich, auch für ihn immer wieder schön. Und für uns ist es halt super, super krass außergewöhnlich gewesen. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich mal Bücher signiere. Ich meine, ich habe es nicht mal geschrieben, aber wir wollten natürlich euch allen, die da bei der Lesung waren, zusätzlich eben auch die Möglichkeit geben, dass sowohl Fabian als auch ich da reinkommen. Und ja, also vielen herzlichen Dank für den ganzen Support. Wir werden eine Weile brauchen, um das zu verarbeiten, wenn ich es denn für meinen Teil gesprochen irgendwie jemals richtig verarbeiten kann.
Ja, ich glaube, das realisieren wir alles viel später. Also für mich war es unfassbar emotional, dass meine Eltern eben doch dabei waren, dass die irgendwie denn die Lesung mitbekommen haben, das Interesse mitbekommen haben. Also die hören ja nicht regelmäßig in den Podcast rein, weil es dann doch zu wenig Interesse an Football ist. Aber die wissen ja auch nicht, wie viel von euch draußen das da hören. Also es ist am Ende wirklich sehr besonders und sehr schön. Es sind so viele Einzelheiten. Also nochmal an Louis, vielen, vielen Dank auch für diese Armbänder. Total süß, haben Glück gebracht. Fabi hat schon gesagt, wenn sie gestern gewonnen haben, dann muss er die jetzt jedes Mal tragen. Also Fabi, du musst wahrscheinlich das Armband jedes Mal tragen. Aber es ist einfach so viel Liebe und so viel Anerkennung und Appreciation. Ich habe Kritik bekommen von jemand anders. Wir sollen nicht so viel englische Wörter nutzen. Anerkennung reicht dann und so viel Wahrnehmung gesehen werden ist da irgendwie da. Ich versuche meine Englisch-Vokabeln etwas rauszuziehen, außer es ist über Football. Also das ist einfach wirklich, wirklich schön. Und da kam ganz viel Positives, ganz viel wirklich auch Vorschläge, interessante Sachen, die da mit reingangen. Ja, wir werden auf jeden Fall den Arrowhead-Besuch-Guide noch vor Ende des Jahres und ich denke noch im November schreiben, weil ich weiß, dass viele dieses Jahr dann noch hinfliegen und auch zu Weihnachten am 25. oder an Silvester ein Spiel vor Ort gucken möchten. Ich glaube, gerade das Silvesterspiel gegen die Bengals ist da sehr beliebt. Von daher setzen wir uns daran. Der ist schon angefangen, aber den auch zu finalisieren und zeitig reinzukriegen. Der Newsletter wird wieder sehr viel mehr in den Fokus gehen. Ich habe Bock zu schreiben. Ich habe auch Lust, euch da mitzunehmen und es ist gerade so viel drin und es wird jetzt kein Loch sein, dass wir fallen, sondern eher sehr viel Antrieb, den wir bekommen haben durch das, was jetzt hier irgendwie passiert ist. Ich möchte noch eine, Marius, ich weiß nicht, ob du sie auch bekommen hast, aber es gab eine Nutzerin, die uns nicht so schöne Sachen erzählt hat und die möchte ich zumindest hier einmal teilen. Weil ich das, ich finde es wichtig, darüber geredet zu haben, weil das schon ein eher unangenehmes Thema ist. Frieda heißt sie auf Instagram, die mir erzählt hat, dass sie eben im Stadion war und dass sie von einem anderen Fan, also viel Geld für bezahlt hat, wirklich gute Tickets und sie gestern beim Spiel von einem anderen Fan irgendwie von hinten, weil sie immer aufgestanden ist und er sitzen bleiben wollte und sie irgendwie angefeuert hat, gejubelt hat, so wie wir es alle gemacht haben. Ich stand auch 80% des Spiels und hinter mir, die mussten dann eben aufstehen. und sie da irgendwie in den Rücken oder an die Hals geschlagen worden ist und die Security nicht wirklich geholfen hat und sie dann die Polizei erst rufen wollten. Ich glaube, ganz, ganz wichtig, wir haben jetzt kein Chiefs-Spiel mehr, aber ich finde es wichtig, dass wir auch in der Community auf sowas achten und da versuchen zu helfen und zu gucken, dass sowas nicht passiert, dass wir da aber auch irgendwie weitergehen. Frieda, an dich wirklich alles, alles Gute, gute Besserung. Hoffentlich geht es deiner Halswirbelsäule, deinem Rücken schnell besser und du kannst zumindest was Positives aus dem Spiel mitnehmen. Ich würde dir gerne ein unterschriebenes Buch zukommen lassen, wenn du mir einmal die Adresse schickst, das schreibe ich dir auch nochmal. Vielleicht finden wir noch die eine oder andere Sache, aber so soll ein Spiel nicht enden. Und wenn man dann hinterher bei den Sanitätern sitzt und irgendwie das nicht mehr richtig mitbekommen kann, nicht mehr genießen kann, dann ist das wirklich richtig Mist. Und das wollte ich nur einmal mitgenommen haben, weil mich das heute sehr, sehr emotional auch nochmal mitgenommen hat. Weil das, finde ich, so der Albtraum ist, weil, also ich finde, ich habe so ein Glück gehabt und wir hatten so ein kleines Vorkommnis bei uns, dass am Ende mein Vater dann nicht mit im Stadion sein konnte, weil er auf den Hund aufpassen musste und wir es anders geplant hatten, wo ich immer mitgekriegt habe, wie mir das wehtat, aber wo ich dann sagte, okay, Entscheidung und selbst gemacht. Aber wenn so jemand dieses Erlebnis kaputt gemacht hätte, auf das man sich unfassbar freut, für das man auch viel Geld ausgegeben hat, aber Geld ist dann vielleicht gar nicht das Wichtigste, das finde ich eben total schade. Von daher sei gegrüßt und gute Besserungs-, Genesungswünsche aus dem Kingdom. Ich glaube, da würden viele mit reingehen und Frieda, ich hoffe, du siehst in Zukunft im Arrowhead nochmal ein Spiel und kannst das da nochmal genießen, dass das nicht irgendwie ein Einzelfall bleibt am Ende, aber das hat mich schon traurig gemacht.
Ja, also von meiner Seite aus genauso Genesungswünsche in deine Richtung, Frieda. Und so sollte ein Spiel nicht ausgehen, wenn man sich mit so vielen Emotionen positiver Natur darauf gefreut hat. Es gibt auch noch eine unschöne Info, die ich gekriegt habe heute vom Stefan von unserer Party. Der war dort mit zwei anderen, ihr habt die vielleicht gesehen, die hatten diese großen Arrowhead-Hüte auf, vielleicht der ein oder andere mitbekommen, und einer dieser Hüte wurde leider gestohlen und das, finde ich, ist ein absolutes No-Go. Also eigentlich ist Football Family. Ich weiß, das wurde in den letzten Jahren auch ein bisschen überstrapaziert, aber dennoch finde ich es nicht richtig, wenn sowas passiert. Also weiß natürlich nicht, in welche Richtung ich da spreche. Das kann natürlich auch sein, dass es jetzt Leute betrifft, die den Podcast nicht hören. Aber sollte das so sein, dann bitte meldet euch, falls ihr da was mitgenommen habt. Wir vermitteln da gerne den Kontakt, weil ich finde, das ist absolut ein Unding, sowas zu tun. Und deswegen kann ich das auch überhaupt nicht gutheißen. Also der Flo vermisst seinen Hut und wir würden den Kontakt herstellen, wenn ihr reumütig seid, vielleicht ein bisschen zu viel über den Durst getrunken hattet. Das kann ja alles mal passieren, dass man da dann vielleicht Dinge mitnimmt, die einem nicht wirklich gehören.
Ja, und wir vermitteln auch gerne, also geben auch gerne unsere Adresse raus, dass ihr da hinschicken könnt und dann anonym wieder zurückgeben könnt, ohne dass die irgendwie da genannt werden. Ich glaube, da freut man sich eher. Die Huttüte waren sensationell und sahen sehr cool aus. Von daher, glaube ich, freut er sich sehr, das wiederzubekommen. Ich wollte einfach nochmal Danke sagen, um ein bisschen positiver zu gehen, an Metabilia und das Präsent, was wir da bekommen haben. Die heißen in den USA Chiefs Bits, die dürfen in Deutschland nicht auftreten, das sage ich auch ganz klar so. Ich finde die super. Da wird es auch noch weitere Mystery Boxen geben, die weiterverkauft werden. Wir gucken, also diese Woche könnt ihr in die Zeile 121 zum First Down Shop noch gehen. Die sind bis Samstagabend oder vielleicht sogar Sonntag da und werden verkauft. Und wir wollen mit denen mehr machen und weitermachen, weil ich finde es immer schön, dass wir solche besonderen Geschenke, solche besonderen Sachen für Chiefs-Fans eben mitgeben können. Also gerade Richtung Weihnachten, dann dem Partner mal sagen, sowas kannst du mir schenken und dann unterschrieben, was bekommen, würde ich cool finden. Auch da gesagt, wir verdienen da keinen Cent dran bisher. Auch in Zukunft sehe ich das gar nicht so, sondern ich weiß einfach, wie ein Fabi sich wie ein kleines Kind gefreut hat, als er die Juju-Hose gerochen hat und angezogen hat und der jetzt hängt. Ich weiß, wie du dich gefreut hast über das Jamal Charles-Trikot.
Ich war selten sprachlos in meinem Leben, aber da war es kurz mal so weit.
Ich bin noch auf der Suche nach einem Tony Gonzalez-Trikot, das unterschrieben ist. Das wäre mein Jamal Charles, ehrlicherweise. Aber es ist eben was Besonderes, wenn man da so emotional dran hängt und wenn er da so verbunden ist. Und das finde ich eigentlich total schön und total wichtig. Und das finde ich, das machen diese Kollegen eben unfassbar gut. Und Nicole, wenn du das hörst, vielen, vielen Dank für deinen Support. Das ist einfach sensationell, dass bei Chiefs Bits in den USA in Kansas City eine Deutsche sitzt, die sehr viel Liebe für uns hat und die auch sehr, sehr gerne da was ermöglichen möchte. Natürlich möchten die auch Geld verdienen, aber haben da schon Sachen gemacht, die echt cool waren und die echt sehr positiv waren. Ich glaube, da kriegen wir noch mehr hin. Und sie haben, das kann ich auch erzählen, mir einen unterschriebenen Kelsey-Helm zum Geburtstag geschenkt. Und ich war selten, da war ich sprachlos und etwas glücklich. Der kriegt einen ganz, ganz besonderen Platz bei mir zu Hause. Und sehr, sehr viel Freude, sehr viel tolle Sachen. Das war definitiv nach der Patrick Mahomes Glückwünschen, der zweite sehr, sehr schöne, positive Moment.
Ja, das ist auch sehr besonders gewesen und ich hatte ja auch meinen Pressekonferenzmoment, also auch sehr aufgeregt gewesen. Ich habe es ja im Prinzip gefühlt mir auch selber schwer gemacht, weil ich es auch mal angekündigt hatte, nämlich bei The Pitch im Interview mit dem Lifestyle-Magazin aus Kansas City habe ich auch gesagt, ich habe mir eine Frage für Mahomes vorbereitet und natürlich ist es ein Haifischbecken auf so einer Pressekonferenz, da musst du schon am Start sein. Wir hatten gute Plätze, anders als in der Schule setzt man sich da besser weiter vorne, dass man vom Pressesprecher gesehen wird, weil die alten Hasen sind natürlich da auf Zack und wollen ihre Fragen ranbringen und die halten sich auch nicht immer an die Handzeichen, sondern fragen dann noch so zwei, drei zusätzlich. Und wir wissen das ja.
Was Absurde ist, wir lesen ja alle die amerikanische Presse und die Leute, die man da liest, die Namen, die man normalerweise irgendwie in Artikeln sieht, dann plötzlich dazu sehen und ich habe mir viele von denen sehr anders vorgestellt. Ich finde sie alle relativ alt. Also wir haben mit Leuten auch sehr, sehr direkt, also von Kansas City Star war her, auch ein super cooler Typ, hat den Artikel über mich geschrieben, dass dann der da ist und uns noch quatscht und hier und da. Ein Jeff Fedderton von Forbes, der am Ende auch gesagt hat, das war eine der besten Chiefs-Partys, die er jemals erlebt hat. Und das war eines seiner ganz großen Highlights an dem Wochenende. Wirklich Gänsehaut, finde ich super. Aber auch bei der Pressekonferenz da ein paar, mit denen man nicht geredet hat. Peter King, der schreibt seit Jahren montags immer seine große Kolumne über die NFL. Dem habe ich die Hand geschüttelt, der stand plötzlich neben uns. Das ist schon besonders und sehr schön. Und ich fand auch bei der Pressekonferenz, kann man nochmal erzählen, ich weiß nicht, ob ihr die Hunt-Familie so im Detail kennt wie wir. Das ist ja Clark Hunt, also der Sohn von Lamar Hunt, unserem Gründer, mit seiner Frau. Weißt du den Namen, Marius? Wahrscheinlich besser als die Nummern der Spieler, oder?
Meine Frau was soll heißt, das denn? Was soll das denn heißen? Die heißt Tavia.
Korrekt. Und seine ältere Tochter?
Seine ältere Tochter heißt Gracie und die andere heißt Ava.
Und der Sohn? Der war nicht da, muss man ehrlicherweise sagen.
Der heißt, Ah, Mann, ich weiß es.
Noble, also Knobel.
Knobel, ja
genau. Noble, genau. Noble. Genau, die standen da eben und guckten zu und hatten auch gefilmt und waren dann auch mitgegangen. Also Patrick hat dann ja gesagt, hey, am Ende auf die Frage, ob er gerne nochmal dahin nach Deutschland kommen würde, hat er gesagt, hey, the Hunt family is supporting it and I'm sure Clark will make it possible. Oder so in der Richtung. Und da musste er lachen und sie hatten sich kurz angeguckt. Also es war einfach, also man merkte, was für eine gute Stimmung da ist. Und dann versuche ich jetzt damit den Übergang zu machen zum Spiel.
Ich wollte noch eine Sache sagen, weil ist mir erst später aufgefallen, weil du hast mich ja gefilmt bei meiner Frage, genauso wie ich dich bei deiner. Im Hintergrund, bei meiner Frage links im Hintergrund, ist Mitch Holtes. Also ich glaube, besser kann man dieses Video gar nicht werden. Mitch Holtes kriegt mit, wie ich eine Frage an Patrick Mahomes stelle. Also was
zur Hölle? Der stand da schräg gegenüber und auch Matt, den wir hier im Podcast hatten, stand da. Und wir haben so ein paar Zusagen auch für den Podcast. Also Mitch, der kommt aus Norddeutschland, hat er mir erzählt, so 20 Kilometer weg von dem Geburtsort, dem Aufwachsort meiner Mutter, nämlich auch viel war in Nordfriesland. Das ist schon irgendwie sensationell gut. Also Mitch hat auf jeden Fall zugesagt, dass er vorbeikommt. Dante Hall hat mir gesagt, er wird auf jeden Fall im Podcast mal vorbeikommen. Also wir haben so ein paar nette Gäste, noch ein paar mehr Gäste, die zugesagt haben. Und also für mich auch ein Highlight, ich muss noch mal eins erzählen. Cale Kirby, der Equipment Manager. Kirby,
bester Mann, ja.
Der war einfach auf unserer Party und hat sich zu uns ins Publikum gesetzt und hat sein Hatter Day Video eben bei uns auf der Bühne gefilmt, was er hinterher veröffentlicht hat. Das war sensationell. Und er hat am Ende uns beiden ein Geschenk gemacht. Du hast einen Game Day Hat bekommen, den man normalerweise, glaube ich, so nicht kaufen kann und nicht kriegt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Deutschland-Style mit so einem Nationalfarben drauf. Und ich habe ein Warm-Up-Shirt der Chiefs bekommen. Und auf dem linken Arm eben, die haben immer jedes Spiel eine andere Signatur drauf und ein Namensschild da drauf. Bei mir steht eben Jensen drauf und dann das, was sie in Deutschland genutzt haben. Das habe ich auch noch nicht so realisiert, weil das einfach so einzigartig ist und ich auch noch nicht ganz genau weiß, was ich damit mache, weil also eigentlich müsste, es gibt plötzlich so viel einzurahmen, was man irgendwie festhalten müsste. Ich brauche Wand. Ich brauche weiterhin mehr Wand bei
du
mir.
Du brauchst mehr Wand auf jeden Fall. Ja, Kell, auch ein guter Typ, habe ich auch nochmal persönlich geschrieben, nachher auch kurz persönlich noch geredet. Aber ja, man hatte viel zu wenig Zeit. Der Tag hätte 48 Stunden, 72 Stunden gebraucht, um das wirklich alles irgendwie noch ein bisschen auszudehnen, dass man mit mehr Leuten irgendwie quatscht. Und trotzdem ist so viel passiert. Absolut Wahnsinn. Und dann gab es ja noch auch ein Spiel von den Chiefs.
Genau, wie ich den Übergang machen wollte, wir waren eben bei der Pressekonferenz und nach dem Spiel und da versuche ich mal drauf zu kommen. Und es war so schön, dass erst Andy Reid das sehr professionell runtergebrochen hat, alles erklärt hat, alle Sachen gesagt hat, aber auch mal auch scherzt mit den Journalisten, die dann, es gab ja dieses Third and One und Patrick Mahomes hat den Ball versucht zu werfen, unerfolgreich und die Frage war dann, oder die Antwort, die Frage war erstmal sozusagen, wieso seid ihr da nicht gelaufen? Dann macht Andy Reid nur, naja, hätte ich gelaufen und es nicht geschafft, hätte es mich gefragt, wieso habe ich nicht geworfen? Und es ist schon sozusagen so eine Chemie und so ein Miteinander da, die eigentlich ganz schön ist und die Spaß bringt. Und danach war eben Patrick Mahomes da, das war glaube ich auch alle noch sehr besonders und dann kamen eben vier Spieler und einmal Rashee Rice aus der Offense, aus der Defense dann aber wirklich Brian Cook, der die Interception nach Hause getragen hat, den Forced Fumble nach Hause getragen hat und wir haben davor eben Trent McDuffie noch gesehen, den Forced Fumble verursacht hat gegen Tyreek Hill. Übrigens auch eine schöne Geschichte. Aus dem Tyreek Hill Trade haben wir einen Pick davon genutzt, um Trent McDuffie zu holen. Der hat dann eben den Forced Fumble ausgelöst. Eine schöne kleine Geschichte, die irgendwie so zeigt, wie das Leben spielt. Und eben auch Mark Edwards den Ball aufgenommen hat und dann wirklich geistesgegenwärtig, weil er eben falsch rum zur Endzone stand, den Ball an Brian Cook weitergegeben hat, der dann über die Seite gesprintet ist, also wirklich eine nette Kombination. Und die haben wirklich so miteinander eine geile Chemie gehabt. Also ich finde, wie die miteinander umgegangen sind, wie die sich gefreut haben, wie die auch gemeinsam meinten, hey, hier, ich vertraue ihm und natürlich gebe ich ihm den Ball rüber und da irgendwie sozusagen so eine, wirklich so ein Miteinander haben, was sehr, sehr angenehm, sehr vertrauensvoll wirkte. Das hat mich so ein bisschen positiv gestimmt und zeigt, was eigentlich bei uns gerade die Stärke ist. Das Vertrauen dieser Defense, die Art und Weise, wie sie zusammenspielen, wie sie dieses unfassbar komplexe Spagnuolo-Defensivkonzept mit Blitzes und mit Pressure und mit hier und da und Fallen und falsche Looks und wie auch immer umsetzen und exekuten. Und gerade Trent McDuffie, der auf dem besten Weg ist, ein Pro-Bowler zu werden, wenn man sich die Leistung anguckt und wie viele Ballgewinne der hat, dann ist das für mich also, wenn ich einen MVP, wir haben die Awards ja normalerweise gemacht und ich finde das Spiel, was wir jetzt gesehen haben, kann man sehr, sehr gut so einen Saison-Halbzeit-Ausblick machen. Wenn ich einen MVP hätte für die erste Saisonhälfte, dann ist es Coach Spagnuolo. Also ich glaube, dass der DC aktuell der wichtigste Mann in unserem Roster, Coaches und Spieler ist. Wie siehst du das?
Ja, absolut. Also ich glaube, man wird nicht belächelt, wenn man sagt, dass die Chiefs vielleicht sogar mittlerweile eine Top-3-Defense haben, wenn nicht sogar mit die Beste. Also in manchen Situationen habe ich das Gefühl, wenn man gegen die beste Offense der Liga, und das waren die Dolphins bis zu dem Spiel, in zwei Kategorien, die nimmt und die einfach 14 Punkte nur machen lässt. 14 Punkte, kein einzigen Punkt in der ersten Halbzeit. Und das ist schon eine Ansage. Und da kann man nur sagen, Chapeau, Steve Spagnuolo, wie du das gemacht hast. Einfach die Jungs zu 100% eingestellt und die haben abgeliefert. Und da hat man auch wieder gesehen, was so ein hoher Sieg gegen die Broncos von den Dolphins und die klare Niederlage der Chiefs gegen die Broncos für eine Aussagekraft hat, nämlich absolut überhaupt keine. Also das sind dann halt, ist das halt ein und der gleiche Gegner. Aber am Ende des Tages, wenn die beiden Teams dann unabhängig voneinander gegeneinander spielen, dann ist das halt ein anderer Ausgang, da läuft das ganz anders. Und ich muss ehrlich sagen, in der ersten Halbzeit habe ich kurzzeitig gedacht, ich bin nicht wach, ich träume das. Das kann nicht sein. Mit allem, was die letzten Tage passiert ist und dann so eine Hälfte der Chiefs, habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Dass es dann am Ende nochmal ein bisschen knapper wurde, war dann so, okay, das sind die Chiefs, die ich kenne, ich bin vielleicht auch wach.
Aber das ist vielleicht auch genau das, was man sehen muss. Es gab zwei Drives der Chiefs, der Offense, wo die Chiefs mehr als einen First Down geholt haben. Und das waren die beiden Drives, wo sie gepunktet haben. Also diese Offense ich finde, im ersten Spielzug sah sie aus, oder im ersten Drive sah sie aus wie 2022. Im zweiten Drive noch mehr, weil dieser McKinnon-Pass, den haben wir letztes Jahr so oft gesehen, wie der irgendwie so eingesetzt wird in der Red Zone und dann die Touchdowns macht. Das waren die 8 Spiele oder 9 Spiele, die er in Folge immer einen Touchdown hatte. Genau solche Plays. Und da haben die Chiefs ein bisschen einmal aufblitzen lassen, wie gut sie eigentlich sein können und wie gut Mahomes diese ganzen Spieler, die ganzen Waffen einsetzen kann. Und dann muss man ehrlicherweise sagen, ohne die Defense und den Fumble Six, wäre das ein Unentschieden gegangen und wäre in die Overtime gegangen oder vielleicht sogar noch schlimmer. Da sieht man dann eben die Fragilität, die diese Offense aktuell noch hat. Und deshalb ist es so beeindruckend, dass die Chiefs ohne irgendwie vom Gaspedal gegangen sind, gewechselt haben von Vorderantrieb auf Hinterantrieb und da wirklich irgendwie mehr oder weniger zeigen, dass sie mit dieser Defense, und das hat Mahomes in der Pressekonferenz auch bestätigt, er hat noch nie mit so einer guten Defense gespielt, dass wir damit plötzlich Spiele gewinnen können, weil wir sie eben niedrig halten. Wieder nur 14 Punkte, wieder unter 21. Noch kein Team in dieser Saison hat 22 Punkte gegen uns gemacht. Das ist einfach Fakt und zeigt, dass sobald die Offense weiter ins Rollen kommt, wir wirklich Klassenprimus sind und auch keine Angst vor den Playoffs haben müssen. Sie muss ins Rollen kommen. Wenn sie nicht ins Rollen kommt, dann ist das ein unfassbares Gequäle und wird uns sehr viel Nerven und Tränen kosten. Und ich habe ganz viele Leute gefragt, hey, am Ende, also Journalisten, am Ende war es dann nicht für euch anstrengend, dass es so knapp war? Und ich habe gesagt, naja, eigentlich sind wir das immer gewohnt. In der Super Bowl-Saison haben wir gegen die Texans in der Overtime gewonnen, haben wir gegen die Raiders 31-30 oder 30-29 gewonnen und haben unfassbar viel aufgeholt. Ich habe 3 Touchdowns Abstand aufgeholt und so ging es uns ja immer wieder. Also gegen die Broncos hauchdünn gewonnen, gegen die Colts verloren. Also es ist ja nicht so, dass die Saison nochmal anders ist. Man ist mit Andy Reid und mit dem Team einfach gewohnt, dass es hauchdünn wird und dass er immer sozusagen seine Spieler dann, ich weiß nicht, ob er sie schont oder was rausnimmt oder weniger zeigt, aber sobald wir klar führen, lassen wir den Gegner so dicht rankommen, bis er dann am Ende verliert. Und ich fand die Situation ganz schön, dass wir den Ball gepuntet haben, kurz vor dem letzten Drive der Dolphins. Und du dann sagst, boah, jetzt müssen wir nochmal, das kann ja nicht sein. Und ich nur sagte, naja, jetzt spielen die stärkste Unit, die wir haben. Also lass uns die vertrauen. Und das muss echt, also das muss einsickern bei uns, zu sagen, geil, wir können den Ball genauso wie letztes Jahr gegen die Bengals, können wir kurz vor Schluss den Ball punten und wir können uns darauf verlassen, dass diese Defense uns im Spiel hält und vielleicht sogar eine bessere Feldposition rausholt, als wir vorher hatten. Und das finde ich ein schönes Gefühl, was bei mir noch ankommen muss, was vielleicht auch einfach unnatürlich ist. Aber es gibt so viele andere Teams, die Vic Fangio Broncos oder die 49ers oder was auch immer, die einfach mit einer unfassbaren Defense die Teams wirklich zur Verzweiflung bringen. Und ich glaube, dass die Chiefs genau das gerade machen und dass die Liga das sieht und dass das der Liga auch Angst macht.
Ja, so entspannt wie du war ich da nicht auf dem letzten Drive, weil ich glaube, wenn sie das gemacht hätten, was ihr Spiel irgendwie ein bisschen antriebsvoller gemacht hätte, sage ich jetzt mal, die Dolphins einfach weiter auf den Lauf zu vertrauen, weil da hatten wir dann doch die ein oder andere Schwäche drin. Jetzt war vielleicht Raheem Mostert nicht der krasseste von allen, also er hat natürlich 85 Yards und einen Touchdown am Ende gemacht, hat sogar, glaube ich, den Schnitt in seiner Saison mit 5,4 Carries nochmal ein bisschen überboten mit 7,1, aber trotzdem hatten wir da doch unsere altbekannten Probleme, also ich glaube, das kann man in der Bye-Week durchaus auch mal dann intensiver ansprechen, wenn die Jungs dann irgendwann wieder da sind, dass wir das als Thema für die Defense, wenn es denn eines gibt, an dem wir arbeiten müssen, dann ist es, glaube ich, dieses, was gestern auch wieder klar war, gegen eine Offense, die sowohl im Pass als auch im Lauf eben sehr produktiv sein kann. Und dagegen müssen wir eine Lösung finden, weil unsere Offense unsererseits dann eben nicht so richtig das nutzt, was die Defense hergibt. Also ich glaube, wir hätten ein entspannteres Leben alle miteinander führen können. Für die neutralen Zuschauer wäre es dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen langweiliger geworden, wenn wir das ein oder andere, was die Defense da an einem Stop gemacht hat, dann eben auch offensiv hätten nutzen können. Aber dem war nicht so und deswegen sind die Spiele halt eben hinten raus knapper, weil wir unsere Hausaufgaben in einzelnen Drives dann eben nicht machen.
Jetzt ohne Frage, wenn wir weiterreden, so ein Halbzeitfazit zu treffen, Defense unfassbar gut und auf Top-Niveau, hält uns in Spielen. Ich finde, Ich würde gerne über unsere Topstars nochmal sprechen. Unsere Top 3, die wir vor der Saison hatten. Patrick Mahomes, Travis Kelce und Chris Jones. Und ich weiß nicht so recht. Ich finde, Chris Jones ist die letzten zwei Spiele so ein bisschen untergetaucht. Am Anfang nicht da. Er war auf der Pressekonferenz unfassbar sympathisch und angenehm und irgendwie total nett wirkend. Und trotzdem finde ich ihn, und das würde ich gerne mal nochmal abwarten und mir nochmal tiefer angucken. Ich finde es unglaublich schwer, es im Spiel gesehen zu haben. Ich fand ihn gestern auch wieder, ja, der macht Pressure, der macht Druck, aber sowohl er als Charles Omenyiu, keine Ahnung, hatten jetzt nicht den Impact, den ich erwartet hatte, und Omenyiu noch mehr als Chris Jones vom Gefühl. Ich finde, dann sind da andere, die auftauchen und die da wirklich was zeigen. Aber am Ende bin ich ein bisschen, das ist das Spiel wie das andere, wenn er Defensive Player of the Year werden möchte, dann erwarte ich mir noch mehr, als er aktuell macht von Chris Jones. Da habe ich das Gefühl, dass andere in der Liga deutlich explosiver noch sind und hungriger sind und er so ein bisschen verhalten wirkt. Wie geht's dir damit?
Ja, also die letzten beiden Spiele, wenn man die mal als das nimmt, was jetzt einfach vom Gefühl her bleibt, dann tatsächlich ähnlich. Also hatte zwar großen Anteil, auch musste sich natürlich auch immer gegen Double Coverage da wehren, aber hat sich dann auch wieder so ein fast spielentscheidenden Patzer, muss man ja sagen, geleistet. Die sind dabei 23 gestoppt und dann gibt es so ein Unnecessary Roughness Call, automatisches First Down. Im weiteren Verlauf bereitest du den quasi den zweiten Touchdown auf dem Silbertablett vor. Das haben wir schon mal erlebt. Da ist es dann nicht so gut ausgegangen gegen die Colts letztes Jahr. Also irgendwie hat Chris Jones dann immer sowas drin, wo ich mich so frage, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Und in manchen Spielen ist er super dominant und in manchen ist er super unsichtbar. Ich hätte gerne den mittleren Chris Jones, der immer ein bisschen da ist, aber jetzt nicht vielleicht immer überragen muss. Also für mich reicht so ein überdurchschnittlicher Chris Jones auch aus. Aber er sollte das dann halt öfter zeigen, weil momentan muss ich sagen, und das ist die gute Nachricht, gibt es genug Tiefe in unserem Pass Rush, der produktiv ist, und viele junge Spieler, das ist die andere gute Nachricht, sind dabei, die man da nennen kann, und es tut sich dann auch mal wieder einer hervor, von dem man es nicht erwartet oder zumindest nicht in dem Moment erwartet, wie beispielsweise gestern Turk Wharton, der sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Also da muss ich sagen, Chris Jones wollte viel in der Offseason von uns, wollte viel von den Chiefs. Dementsprechend muss er eigentlich ein bisschen mehr zeigen für das, was er da gefordert hat und für diese ganze Posse, die um diese Thematik herum entstanden ist, ist das dann rückblickend betrachtet auch ein bisschen wenig, was da aktuell kommt.
Yes, das ist wirklich, also einfach nur, der spielt ja gut, aber der spielt auch, ist ein wichtiger Teil dieser Defense, aber den eigenen Ansprüchen entsprechend ist er eben nicht ganz so gut. Wenn man sich die anderen beiden anguckt, ich finde, Patrick Mahomes spielt auf ordentlichem Niveau. Er ist in vielen Jahren immer besser geworden, als er vorher war. Ich finde ihn aktuell noch nicht auf dem Niveau des Vorjahres. Vielleicht seine schwächste Saison, hat natürlich auch mit seinen Receivern zu tun. Patrick Mahomes alleine kann das nicht machen, aber ich finde, er trifft auf merkwürdige Entscheidungen. Gestern wollte er einen First Down erlaufen und hat er versucht, noch an einem Spieler vorbeizugehen und ist nicht geslidet und wurde da umgerannt. Wo ich nur dachte, boah, das kann auch die Season-Ending-Verletzung sein, die es am Ende rausholt. Ich finde, er möchte, man merkt Patrick Mahomes an, wie sehr ihn das wurmt, dass diese Offense nicht funktioniert, wie sehr ihn das nervt, dass er da den Erwartungen mit seiner Offense zurückbleibt oder hinterherhinkt, wenn man an seine Knöchelprobleme denkt. Ich hatte gestern schon wieder das Gefühl, dass er ein bisschen hinken könnte. Aber es ist insgesamt schon ein Thema, was mir auffällt, dass der gute Patrick Mahomes noch nicht da ist, wo er sein möchte. Und also für mich, wenn du mir eine Schulnote gibst, ist das eine 3- aktuell, vielleicht eine glatte 3, die ich sehe. Natürlich stehen wir 7-2 und sehr positiv, aber wie gesagt, ohne die Offense und wäre es eine durchschnittliche Offense der Liga, würden wir vielleicht 4-3 stehen.
Ja, sehe ich ähnlich. Also die Chiefs Offense, kann man glaube ich sagen, sucht nach wie vor ihre Identität. Patrick Mahomes sucht noch seine Form aus dem Vorjahr. Ist natürlich immer schwierig, nach dem letzten Jahr noch eine Schippe draufzulegen, insbesondere, weil da war er quasi überragend, den Regular Season MVP gewonnen und dann eben auch noch mit dieser Verletzung da in den Playoffs in den Super Bowl eingezogen und den dann auch noch auf die bestmöglichste Art und Weise, wie man sowas gewinnen kann, fast schon geskriptet da erfolgreich gewesen. Das ist schwer, das zu toppen. Ich glaube, da müssen wir auch gucken, wie wir die Erwartungshaltung setzen. Allerdings, und das muss man auch sagen, haben wir das gestern wieder gesehen. Unser Receiving Core ist dann halt eben nicht so, dass man sagen würde, sie helfen Patrick Mahomes sehr viel. Und sie müssen ihm aber helfen, um ihn wieder auf die Form zu bringen, die er eben vor einem Jahr hatte. Das ist ganz klar, weil wenn Noah Gray mit 34 Receiving Yards der Leading Receiver ist, dann ist irgendwas falsch gelaufen. Weil das ist, glaube ich, der vierte oder der dritte bei den Dolphins gewesen. Und die haben nicht so viele Touchdowns gemacht oder auch nicht so viele Yards in der Red Zone, aber die waren halt über das Feld gesehen produktiver als unsere Receiving Core. Und da muss ich ehrlich sagen, das ist deutlich zu wenig aktuell und das hilft Patrick Mahomes auch nicht irgendwie zu glänzen. Da hoffe ich mir natürlich, dass das langsam dann aber mal sicher in Gang kommt, weil jetzt ist die Halbzeit. Da sollte es dann eigentlich so sein, dass zumindest jetzt mal alles im Laufen ist, alles im Rollen ist, aber ich erkenne da stellenweise dann doch noch nicht so viel, was mich positiv gestimmt zurücklässt.
Das stimmt. Und um den dritten zu sprechen, Travis Kelce, wo ich ehrlicherweise sagen muss, ich glaube, dass die Schwäche unserer Receiver für Travis Kelce wirklich anstrengend ist, weil die wissen alle, kommen ja eh nur 50% der Bälle an, wenn wir auf andere Receiver werfen, weil die falsche Routen laufen oder zu viel am Barbecue fettige Hände bekommen haben oder so und die Bälle am Ende ausrutschen. Und das heißt natürlich, der Gegner kann sich noch viel mehr auf Travis Kelce konzentrieren. Und das tut ihm weh und macht es nicht einfach. Aber das ist definitiv ein Thema, sobald die Receiver wieder besser laufen und er mehr Raum bekommt, er mehr Platz bekommt, dass das Spielfeld auch. Also ich habe das Gefühl, dass am Anfang der Saison wir schon versucht haben, das Spielfeld zu stretchen. Justin Watson, den ganzen Würfen, die wir auch alle manchmal kritisiert haben, weil sie in Double Coverage geworfen worden sind. Aber wir haben versucht, das Spielfeld lang zu machen. Aktuell habe ich das Gefühl, mal abgesehen von diesem Chargers-Spiel, dass wir es nicht schaffen, dieses Spielfeld lang zu machen und dass es eben für Travis Kelce sehr viel schwerer macht, weil er nicht so viel Platz und nicht so viel Raum hat und er jetzt schon versucht, irgendwelche Lösungen zu finden. Also, unsere Receiver müssen besser sein, damit auch Travis Kelce wieder mehr glänzen kann, ob da nun Taylor Swift im Stadion ist oder nicht. Das finde ich ein Thema. Ich meine, wenn du nichts dazu zu sagen hast, dann hätte ich noch ein anderes Thema, was mir nochmal aufgefallen ist. Denn ich wollte eigentlich nochmal drüber reden, über Tyreek Hill. Und ich fand das eigentlich gestern, ich fand so das Gefühl, was ich nach dem Spiel hatte, war eigentlich tragisch. Weil hätte der nicht einfach auf ein paar Millionen verpassen können und die einfach liegen lassen können, bei uns unterschreiben können, wir hätten kein Receiver-Problem. Er wäre erfolgreich und hätte ein Team, das auch gegen Winning-Team-Record, positive Teams eine Chance hat. Das war nochmal so ein Gedanke, dessen Qualität, dessen Geschwindigkeit, dessen Hände. Also es ist ja geil, den auf dem Spielfeld als Playmaker zu sehen, wie der sich bewegt, wie der moved. Also das ist einfach ein himmelweiter Unterschied zu jedem Receiver, den wir bei uns im Team haben. Also man sieht ihm diesen Superstar-Fokus an. Der hat auch mal einen Drop drin, ohne Frage, aber der wirkt einfach mit dem Ball anders. Der wirkt potenter. Der hat so direkt das Angst, dass er jetzt zwei Schritte macht und weggeht. Ich war immer hoffnungsfroh darin, dass wir den hier getackelt kriegen. Das ist wirklich eine so bescheuerte Entscheidung von dem. Die Millionen hätte er doch locker von irgendwelchen Sponsoren gekriegt, weil er jetzt wahrscheinlich irgendwie zweifacher Super Bowl-Sieger wäre und im nächsten Jahr vielleicht dann noch mehr. Natürlich haben uns die Picks geholfen, aber eigentlich finde ich das so eine traurige NFL-Geschichte, dass der sich für positives Mittelmaß entschieden hat. Und ja, Tua ist kein schlechter Quarterback, aber glaube ich, dass der irgendwie ganz vorne ankommt? Nee, glaube ich nicht. Und von daher finde ich das ein bisschen dramatisch. Wie geht's dir damit?
Also ich muss sagen, die Personalie Hill ist bei mir mittlerweile absolut emotionslos. Ich habe zwar noch ein Jersey von ihm und wenn wir es zu der Autogrammstunde geschafft hätten, hätte ich vielleicht auch mal das hingelegt und hätte vielleicht zwei, drei Worte mit ihm gewechselt. Aber so von der sportlichen Thematik lasse ich mich dann immer, also natürlich braucht man kein Experte sein, um zu sagen, ja, Tyreek Hill würde diesem Receiving Core, dieser Offense gut tun, aber ich habe eine Offense mit Tyreek Hill auch schon gesehen mit anderen Tiefen und man muss auch sagen, ich glaube, wenn Hill wieder der Wide Receiver 1 wäre, dann wäre das Spiel wieder eindimensionaler, als es aktuell ist und dann würden die Gegner sich auch darauf einstellen können. Das heißt, ich glaube nicht, dass dieser eine Receiver uns da so viel krass weiterhelfen könnte. Natürlich, der Mann, der spielt deutlich produktiver und effektiver als alle anderen Receiver, die wir halt haben. Und wenn wir Kelce noch als Receiver hinzunehmen, dann ist das so ein Level. Ja, aber Kelce muss halt auch, gerade wie du schon gesagt hast, muss halt sehr viel ja, muss halt sehr viel anderes machen, muss halt sehr viel aushalten, muss sehr viele Routen laufen, die ins Leere gehen, weil er Leute binden muss, damit irgendwo Räume geschaffen werden, damit andere ihre Separation hinbekommen und idealerweise dann auch noch den Ball fangen können. Und das ist schon frustrierend, aber andererseits weiß ich nicht, ob so ein Tyreek Hill die Lösung wäre. Er hat sich damals anders entschieden, das ist okay. Ich glaube, das ist das Business in der NFL. Und ich sage, ja, er wollte das so, er wollte da glücklich sein. Er hat dann auch danach sehr viel Trash getalkt und das ist ihm gestern auch schön um die Ohren geflogen. Das ist das, wo ich dann am Ende dann auch meinen Frieden damit gemacht habe, dass der Spieler dann halt auf dem Platz die sportliche Antwort bekommen hat und das ausgerechnet dieses Play für diesen Pick von Trent McDuffie, der ihm den Ball da klaut oder rausholt, dass das ausgerechnet am Ende, dass der spielentscheidende Pick 6 dann sein wird, was die Punkte angeht, das kannst du dir halt auch nicht ausdenken. Ich habe zuerst das gar nicht glauben können, dass es wirklich Hill war, der den Ball da verloren hat, aber er war es und ja, dementsprechend ist für mich das, für mich die Thematik so, ich hätte natürlich gerne das Duell auch im Arrowhead gesehen, vielleicht sehen wir das ja nochmal in einem potenziellen Playoff-Game, wer weiß. Aber so wie die Dolphins gestern gespielt haben und mit der Tatsache, dass sie sowohl gegen die Eagles als auch gegen die Bills, gegen die großen Teams eben nicht gewinnen können und man hat gesehen, warum sie das nicht können, weil sie irgendwann einfach sehr uninspiriert agieren und nicht wirklich ihre Stärken, die sie über weite Teile des Spiels dann doch ausgemacht haben oder ausgezeichnet haben und in anderen Spielen ausgezeichnet haben, dann eben nicht mehr zum Tragen kommen, weil entweder die gegnerische Defense sich darauf eingestellt hat oder sie dann einfach aus warum auch immer Gründen dann eben auf bestimmte Plays verzichten oder sich das Leben selber schwer machen in der Red Zone. Ist nicht unser Problem, aber für mich war es gestern wieder sehr auffällig.
Das stimmt definitiv. Also für mich ist auch, also emotional ist es gar nicht das Tyreek Hill-Thema. Es geht eher für mich sozusagen, mir fehlt dann schon noch dieser Spielertyp, der einfach Verantwortung übernimmt und die Verantwortung von allen anderen Spielern abnimmt. Und ich habe das Gefühl, dass die Spieler alle unter Druck sich fühlen und alles Gefühl haben, wenn ich den jetzt nicht fange, dann wird Patrick sauer, dann ist Andy Reid enttäuscht und die Fans buhen mich aus. So fühlt sich das gerade an. Die sind alle, das ist da so wenig sozusagen so richtig ohne Druck mal einen Ball gefangen, sondern es ist immer ein Gefühl von da die haben Angst davor, den Ball fallen zu lassen. Das ist glaube ich, das...
Ja. Der Einzige, der so ein bisschen mit der Leichtigkeit des Seins unterwegs ist, ist, glaube ich, Rashee Rice. Also der hat da
auch... Ja, und Justin noch, Watson ein bisschen, aber auch der war jetzt kein ganz großer Faktor gestern.
Nee, also
der hätte es werden können. Und hatte diesen Drop in der Endzone, das war jetzt nicht schlimm, aber ärgerlich.
Aber danach ist halt auch nicht mehr viel gekommen. Also viermal nochmal Target gewesen, aber nur noch einmal was gefangen. Also das war dann auch ein bisschen wenig, aber ja, Rashee Rice, vielleicht muss man dem sogar noch mehr geben, als die Chiefs das aktuell machen. Vielleicht ist das die Lösung, einfach ihn noch ein bisschen mehr einbeziehen, dass man da dann sich den ist jetzt ein Hot Take, aber dass man sich den Tyreek Hill 2.0 da in seiner Persona
er den Juju, aber auch das ist
genau,
das
also halt den anderen Go-To-Guy in der Offense, natürlich nicht mit dem Speed, den bringt er nicht mit, aber dass man halt wieder jemanden hat, der ein bisschen Travis Kelce entlastet und die Jungs dahinter sich dann wieder ein bisschen sortieren können, weil aktuell ist das halt eben noch nicht so, wie ich sagen würde, so würde ich mit gutem Gewissen in ein Playoff-Spiel gehen, muss ich ehrlicherweise sagen, aber ehrlicherweise ist da ja auch noch ein bisschen Zeit bis dahin.
Das stimmt definitiv. Ein Verlierer seit seinem Wechsel für mich auch Mecole Hardman. Also irgendwie habe ich im ersten Spiel gedacht, geil, guter Punt-Return, endlich mal. Das war alles nichts, was da richtig sinnvoll war. Sein schlechtestes Play, ich habe gerade drüber nachgedacht, gab eigentlich zwei, einmal diese -7 oder -9 oder was auch immer, wo er da zurückgedrängt worden ist. Und einmal, das fand ich aber schlimmer, weil es einfach relevanter war, ein Punt zu catchen an der 1-Yard-Linie. Den lässt man rausgehen, das ist ein Dropback und wir sind an der 25-Yard-Linie. Oder aber er springt in die andere Richtung, dann kriegst du auch mehr. Das war so maximal die unsinnigste Aktion, die man da haben kann. Der ist auch noch nicht so richtig da. Ich finde, er wird ein bisschen mehr in der Offense eingebunden. Hat, glaube ich, zwei Catches gehabt für roundabout 17 Yards oder so. Aber ansonsten ist da noch ein weiter Weg zu gehen, bis der irgendwie, also eigentlich war er ja auch in der Zeit davor, hat er niemals seine Erwartungen erreicht und da macht er konsequent weiter, würde ich sagen.
Ja, Tyreek Hill sage ich schon. Der wäre gerne mal geworden. Mecole Hardman ist für mich leider auch, wie du gesagt hast, noch zu sehr off in dieser Offense. Einfach kriegt die Targets dann schon, aber wenn, dann macht er viel zu wenig draus für meinen Geschmack. Klar, wir haben wir haben gewusst, was wir kriegen, muss man ehrlicherweise sagen. Also, dass er nie die hundertprozentige Connection mit Mahomes hatte, das war klar. Aber zumindest kennt er die Offense und da muss ich eigentlich mehr erwarten, deutlich mehr erwarten. Das ist aber leider Gottes der Mecole Hardman, den ich 4 Jahre bei uns gesehen habe und von dem ich nicht so viel erwartet habe und wo ich auch nicht so traurig war, dass der uns dann in der Offense-Richtung, in der Offseason Richtung New York verlassen hat. Als Returner finde ich ihn noch mit den genau gleichen Schwachstellen leider belegt wie in den vorherigen Jahren. Also für mich ist das kein Update zu Montrell Washington, der da deutlich sicherer aussah in dieser Rolle. Also wenn man diesen 1-Yard-Punt da fängt, dann weiß ich nicht, was man damit machen will. Und das ist leider, also ich glaube, Mecole Hardman will immer diesen Return-Touchdown erzwingen. Und er will es halt wirklich immer erzwingen. Und das ist einfach so, jeder Special-Team-Defender weiß es mittlerweile, was er vorhat. Weil es hat gefühlt seit Jahren nicht mehr geklappt. Ich kann mich nicht erinnern. Einmal erinnere ich mich, hat es geklappt, aber seitdem nie wieder. Und da hat er einmal angetäuscht, dass er in die eine Richtung läuft und dann ist er komplett in die andere gelaufen. Das wird nie wieder passieren, Nicole. Also lass es doch einfach sein. Alle wissen das, was du vorhast. Versuch da nicht zu erzwingen. Und das ist halt bei diesen Punts oder bei diesen Returns ist das immer das Schlechteste, was du machen kannst. Weil ich auch immer das Gefühl hatte, wir kommen, wenn der Gegner puntet und wir einen guten Stop mit der Defense hatten und wir kriegen dann so einen Return hin wie Mecole Hardman, dann hängst du immer den eigenen 20 Yards fest, dann ist Patrick Mahomes unter Druck, muss die Pässe anbringen, First Down, dann geht's los, erstes Down, kriegst du nicht viel, zweites Down, kriegst du nicht viel und dann ist schon wieder der Druck da. Drittes Down und punte dann mal innerhalb der eigenen 15 Yards Richtung andere Endzone. Da kommst du idealerweise vielleicht bis zur 30er von den anderen. Und die haben dann eigentlich eine gute Feldposition, um loszulegen. Und so ist es dann quasi eine Endlosschleife. Du machst dir offensichtlich das Leben super schwer. Und wenn die Receiver sowieso nicht im Lauf sind und dein Laufspiel, das ist der nächste Punkt, dann eben auch nicht richtig im Gang ist, dann wirst du das Spiel nicht in der Offense entscheiden können. Dann brauchst du ein Big Play von der Defense. Das kam gestern, Gott sei Dank. Aber wir können es nicht immer drauf verlassen. Wir sollten es zumindest nicht tun.
Definitiv. Das, glaube ich, fasst das ganz gut zusammen. Unsere Defense ist gut, aber es wäre schön, wenn wir uns nicht so oft auf sie verlassen müssen. Das wäre so mein Fazit der ersten Saisonhälfte, wenn ich das einmal zusammenfassen darf. Trotzdem hat Travis Kelce übrigens noch für positiv Schlagzeilen gesorgt. Er ist jetzt der Chiefs Receiver, und zwar nicht nur Tight End, sondern auch Receiver, wenn ich es richtig gesehen habe, der Top Receiver, den die Chiefs jemals hatten, hat Tony Gonzalez abgelöst und hat damit die meisten Yards als Receiver in Chiefs History. Nicht so schlecht, oder?
Nicht so schlecht, auf jeden Fall. Also
für ein Tight End.
genau, für ein Tight End ist es ganz gut. Übrigens, Tyreek Hill ist da, glaube ich, auch in den Top 5 noch mit 6000 irgendwas Catches. Receiving Yards, meine ich. Also von daher kann man es schon machen. Aber leider bei Travis gestern auch nur ein Receiving Yard mehr als den Rekord. Also ich glaube, Tony Gonzalez hatte 10.940 und er hat jetzt 10.941. Das wäre schön gewesen, wenn da noch der ein oder andere dazugekommen wäre. Aber ich glaube, ja, Andy Reid hat es auch auf der Pressekonferenz gesagt, sie hätten Travis Kelce schon gerne noch ein oder andere Mal mehr den Ball gegeben. Aber es war ja nicht so, dass der Mann da komplett blank rumgelaufen ist. Und dementsprechend war das natürlich auch super schwer, da irgendwie in Szene zu setzen. Ganz klar, dann Taylor Swift nicht da gewesen. Performt man natürlich auch gleich ganz anders. Die war auch nicht beim Burger King vor ein paar Tagen. Nein, Spaß beiseite.
Übrigens, da darf man auch mal darauf hinweisen, wenn ihr Social Media Leidenschaft habt, den Burger King Prank Post und dann bitte die Kommentare lesen. Ich habe mich ein paar Mal amüsiert.
Ja. Ist auf jeden Fall sehr viel Schönes dabei gewesen. Kann man durchaus sagen. Ja. Was man auch noch sagen muss, ist vielleicht die O-Line bei uns. Gestern für mich Donovan Smith auch nicht, die letzten beiden Spiele würde ich mal sagen, nicht die Personalie gewesen, die ich von ihm am Anfang gehofft hatte, dass er es wird. Auch in den ersten Spielen sah das ja eigentlich ganz gut aus. Da war Jawan Taylor die Diskussionsgrundlage für unsere Folgen teilweise. Aber momentan in der Passverteidigung ist Donovan Smith dann doch ein bisschen ein Problem. Mahomes kriegt mehr Pressure ab als sonst. Und auch der zweite Strip-Sack, der dann eben in einem Fumble, der dann nicht von uns recovered wird, mündet, muss man sagen, das sollte jetzt kein Trend werden. Deswegen hoffe ich, dass jetzt die Bye-Week da ein bisschen Zeit gibt, um auch, wenn es dann wieder ins Training geht, ein bisschen Tape gucken und wieder ein bisschen hoffen, dass die Außen in unserer O-Line keine weitere Baustelle werden. Das hatten wir dieses Jahr schon, brauchen wir nicht mehr.
Ja, ich also immer mal wieder, glaube ich, nicht so 100% optimal, aber wir treffen auch auf gute Konkurrenz. Und Bradley Chubb sah gestern echt sharp aus und muss man etwa sagen, echt ein guter Pass-Rush. Vielleicht ist es dann auch für eine gute O-Line manchmal nicht zu schaffen, das zu halten. Aber klar, wir würden immer gerne noch mehr und noch besser und noch ordentlicher da rausgehen. Insgesamt, glaube ich, ein sehr emotionales Spiel, ein sehr schönes Spiel. Ich finde immer zu erwähnen, den Vergleich zum Arrowhead, würde ich einfach gerne hören, wie du die Stimmung fandst. Du warst ja noch nicht im Arrowhead, danach hast du recht, dann was dazu.
Ja, also ich kann ja den Vergleich Frankfurt-München bringen, weil den habe ich ja tatsächlich, da war ich ja bei beiden Spielen. Also ich muss sagen, ich fand es tatsächlich schon deutlich heimspieliger. Also es war letztes Jahr sehr, muss man auch sagen, vielleicht sehr wegen dem ersten Spiel in Deutschland sehr eventig. Also die Buccaneers hatten ja offiziell das Heimspiel. Jetzt hatten die halt aber auch einen Gegner mit den Seahawks, die eine super große Fanbase in Deutschland haben. Die Buccaneers haben halt wegen Tom Brady eben Leute angezogen. Das heißt, das waren vielleicht eher weniger Heimfans für die Buccaneers, sondern eher viele Tom Brady-Fans, die da im Stadion waren und halt ihn haben spielen sehen wollen, aber die nicht so eine große und vor allem lange emotionale Bindung zu den Buccaneers haben. Und deswegen war München so ein bisschen, ja, die Leute haben halt eine große Party gefeiert. Die haben Football gefeiert, die fanden das alle ganz geil. Und das gibt natürlich auch hier Country Roads Bilder. Und gestern hatte ich schon das Gefühl von Anfang an, das war ein bisschen mehr Football-Stimmung. Da hattest du in der Defense schon, war die Lautstärke da. Also es war tatsächlich so laut, dass man sich auf der Pressetribüne teilweise nicht miteinander unterhalten konnte, ohne zu schreien oder mal kurz zu warten. Ich glaube, im Arrowhead ist es natürlich noch 3, 4, 5 Mal lauter, ganz klar. Aber für ein International Game, muss ich sagen, und den London-Vergleich habe ich nicht, aber dafür war es tatsächlich echt eine gute Heimspielstimmung. Klar, dass die vielen neutralen Fans, die es dann doch auch gab, weil es waren viele rote Trikots da, ein paar blaue gab es auch oder türkise, wenn man so will. Oder Aqua habe ich gelernt, ist das ja als Farbe. Die gab es natürlich auch und die haben auch Stimmung gemacht beziehungsweise dann auch entsprechend ihr Team in der jeweiligen Unit unterstützt. Aber es gab eben auch viele neutrale Fans, die da waren, die immer da sind bei International Games. Deswegen finde ich, also es war deutlich mehr Heimspielatmosphäre, sage ich jetzt mal so, für ein International Game als in München letztes Jahr. Daniel, wie ging es dir? Du hast ja alle Erfahrungen, sowohl London als auch Arrowhead als auch München.
Also ich muss erstmal ein ganz großes Lob an das Team, das Content-Production-Team der Chiefs loslassen. Ich finde, ich bin in dieses Stadion reingekommen und wir waren ja davor schon einige Male, ich habe auch schon Fußballspiele da gesehen, ich habe den Deutsche Bank Park nicht wiedererkannt. Also von den LED-Flächen, die genutzt worden sind, von der ganzen Branding, das genutzt worden ist, sah das schon sehr chiefig aus. Also es war schon ganz klar zu erkennen, wer hier das Heimteam ist. Ich war am Anfang wirklich richtig gute Stimmung. Ich war von der deutschen Nationalhymne auch etwas entsetzt. Also ich war so ein bisschen fremdschämen, wenn man davor die amerikanische gehört hat mit den. Und dann war für mich der Punkt, Home of the Chiefs war so laut, dass ich dachte, wow, krass, hier sind Sachverständige am Werk und wir haben eine klare Dominanz in diesem Stadion. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass die Spieler nicht einzeln vorgestellt worden sind, sondern die Chiefs-Spieler einfach so reingelaufen sind. Im Arrowhead Stadium wird das zelebriert, also da werden dann die letzten 10 Spieler wirklich nochmal persönlich, ich glaube, alle Spieler werden persönlich vorgestellt, aber die letzten 10 dann nochmal mit Bromborium und Feuer und das Rauch und so weiter. Das hätte ich mir gewünscht, das ist wahrscheinlich nicht erlaubt sein, aber über einen Flyover mussten wir überhaupt nicht drüber nachdenken. Das Dach war eh geschlossen, hätten wir nicht gesehen. Was dann von aus meiner Sicht noch zu sehen war, ist, also es war weit weg vom Arrowhead. Ich finde das so süß, dass die amerikanischen Medien alle schreiben, hey, es war klar merkbar und da. Es war auch lauter, auch ein Reed und Holmes haben das in der Pressekonferenz gehabt. Es war schon teilweise beeindruckend laut. Ganz ehrlich, weit, weit, weit weg vom Arrowhead. Also das muss ich mal ganz klar sagen, das ist noch eine ganz andere Nummer und man kann nicht sagen, dass man bei einem Chiefs-Heimspiel war, doch, man war bei einem Chiefs-Heimspiel, aber es war eben eine andere Stimmung. Ich finde auch, es war eine andere Stimmung als London und München. Ich fand, München hatte was Besonderes und München hatte was, das hat man nur beim ersten Mal. Und wenn das erste Mal nun mal vorbei ist, dann fühlt es sich anders an. So, und das war ganz genau so gestern auch. Und das kann man nicht wegdiskutieren. Also das Country Roads hätten sie sich schenken können.
Ja,
Das war einfach so aus der Tonne. Und ich weiß, dass alle, die beim ersten Mal nicht dabei waren, das jetzt gehört haben, das wahrscheinlich total toll fanden und ich da jetzt irgendwie mir ein paar Hater raushole. Ja, kann sein. Aber das erste Mal war, und da habe ich mich selbst erschrocken, wie das irgendwie amüsant war, wie das weiterlief und Tom Brady und Co. da standen und nach oben guckten und so ein bisschen verwirrt waren, dass die Leute gar nicht aufhörten wollten zu singen. Und auch nach dem Spiel, also es war jetzt auch wieder, sind welche geblieben, aber es war irgendwie, alle blieben sitzen und alle stehen, und das war es jetzt, das erste NFL-Spiel. Das war gestern eben ein Tick anders. Nicht schlimm, es ist überhaupt nicht schlimm. Und für mich war es auch emotionaler und besser vom Spiel her. Und trotzdem ist mir das so ein bisschen aufgefallen, dass das ein Thema für sich war. Und ich kann, also mir ist noch mehr bewusst geworden, wir müssen die blöde Fanreise, das ist keine blöde Fanreise, mich ärgert es eher, dass wir es dieses Jahr nicht hingekriegt haben, wir müssen die Fanreise 2024 machen und wir müssen zusammen dahin fahren. Und ich würde mir wünschen, dass wir, und ich habe jetzt auch keine Sorge mehr, dass wir da nicht 30 bis 50 Leute zusammenkriegen, wenn ich gesehen habe, wie viele Leute hier waren und mit uns supportet haben. Ich habe so Bock, mit einer großen Gruppe, das Kingdom-Fans, nach Kansas City zu fliegen. Und ich glaube, wir werden da, also weil die kennen und da kennen uns so viele jetzt und die ganzen Reporter kennen uns, die ganzen Casey Glitzen und Co. kennen uns. Ach, da Grüße, wenn sie das ja, hören würde. Sie hat auch ein Buch von mir gekriegt, mal gucken, ob sie. Und das Kingdom Hoodie, also eine der limitierten 50 das Kingdom Hoodies sind in den USA gegangen. Ich freue mich einfach darauf, dass man mit einer Gruppe dahin geht und diese wirklich ganz, ganz elitäre, ganz tiefgründige Tailgate-Experience machen kann, weil man die Leute da vor Ort kennt. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ich glaube, das wäre sehr besonders. Und ja, vielleicht schaffen wir das. Das schaffen wir auf jeden Fall. Und ich würde mich freuen.
Wir schaffen das. Ich brauche ein neues Ziel, Daniel. Ich brauche ein neues Ziel. Mein erstes Spiel der Chiefs im Stadion ist jetzt vorbei.
Aber dann trägst du auch das Jamal Charles Trikot, das Unterschriebene im Stadion.
Nein, das werde ich nicht tragen, weil da ist eine Unterschrift drauf. Und wenn es regnet oder sonst was, ich trage keine unterschriebenen Trikots. Dieses Trikot kommt, es bleibt in der Plastiktüte, die jetzt drin ist. Das wird in der Plastiktüte nach Hause transportiert und dann kommt das direkt in den Rahmen, sobald ich einen habe dafür, weil das fasse ich nicht mehr an, weil das ist zu besonders. Da ist ein zu großer emotionaler Wert dabei. Aber unsere Das Kingdom Customized Trikots, die ja hoffentlich dann irgendwann auch mal aus den USA den Weg zu uns finden würden, leider haben sie es nicht geschafft bis zur Party, hätte ich auf jeden Fall gerne angezogen, weil es wirklich hinten Das Kingdom aufgenäht. Es hatte auch die Casey Glitzen an, wer auf dem Instagram unterwegs ist von ihr, der weiß das. Super, super, super lustig und super krass. Und sie hat auch richtig gute Stimmung auf unserer Party gemacht. So wie die Amerikaner halt eben sind. Und das fand ich schön, dass da so eine kulturelle Brücke geschlagen wurde und man sich da irgendwie ausgetauscht hat. Ja, schöne, schöne Geschichte. Deswegen, also, wir müssen das machen. Wir wollen das machen. Wir müssen das machen. Das ist für mich persönlich auch was ich gerne mit vielen von euch da draußen erleben würde. Natürlich haben auch über den ganzen Tag hinweg verteilt, gestern auch schon wieder Leute gesagt, ja, wenn ihr das macht, dann bitte nicht da in dem Monat oder nicht in dem. Wir werden wahrscheinlich nicht alle happy machen können, aber wenn es nach mir geht, machen wir das einmal im Jahr. Also einmal in der Season geht es ins Arrowhead. Idealerweise kriegen wir irgendwann auch, wie die ganzen anderen großen, dann auch mal eine größere Reise hin. Vielleicht nimmt man dann Heim- und Auswärtsspiel mit, je nachdem, wie das irgendwie von den Distanzen her ist, das da liegt. Aber wir haben große Ziele damit. Und ich glaube, mit all dem, was wir jetzt gemerkt haben, was in Deutschland möglich ist, auf einer vielleicht ein, zwei Stufen drunter Ebene, ist das genauso möglich in Kansas City, weil wir die Partner haben, weil wir die Leute kennen, weil da vielleicht auch der ein oder andere Journalist dabei sein möchte, den das interessiert, Journalistin. Dementsprechend habe ich da überhaupt keine Sorgen, dass wir das nicht hinkriegen würden und dass nicht genug von euch da draußen bereit wären, mit uns da auf die Reise zu gehen.
Genau so ist es. Ich glaube, es gibt kein schöneres Thema, um den Podcast hier und heute zu beenden. Wir könnten noch ganz, ganz, ganz viel mehr über all die Anekdoten sprechen. Ich freue mich total, wenn ihr uns eure Anekdoten schickt. Einer der Wünsche war, in diesem Podcast auch mehr Fan-Stimmen zu hören, was ich mir wünschen würde. Und wir würden, glaube ich, einen Link reinsetzen hier in die Shownotes. Und auch das kommt für Marius jetzt überraschend. Das ist mir gerade so eingefallen. Hatte ich gestern drüber nachgedacht, im Bett liegen. Ich habe lange im Bett gelegen. Wach war, dass ich mir eigentlich wünschen würde, dass wir eine Folge machen mit euren persönlichen Highlights von diesem Deutschlandspiel. Also schickt uns gerne Sprachnachrichten. Und ich würde da einmal auch in die WhatsApp-Gruppe bei uns und über den Newsletter einmal reinsetzen, dass ihr uns Sprachnachrichten bei Spotify schicken könnt. Und ihr könnt uns die auch bei Instagram schicken. Ich glaube, das ist nicht ganz so einfach, sie rauszuspeichern, aber auch das kriegen wir hin. Aber schickt uns Sprachnachrichten maximal 60 Sekunden von eurem Highlight vom Frankfurt-Wochenende. Und dann werden wir, glaube ich, auch wieder ganz emotional. Aber sagt euch, was hat euch am besten gefallen? Was war euer tollster Moment? Und wir machen eine Sonderfolge, in der wir uns, das ist eher so eine Live-Reaction-Folge, da machen wir nichts anderes, als euch eure Highlights anzuhören und darüber zu reden und darüber zu sprechen. Ich hoffe, dass Fabi dann auch dabei ist. Wir wollen ja die Bye-Week ordentlich nutzen.
So ist es. Das ist, wollte ich gerade sagen, der beste Content, den man in der Bye-Week eben machen kann, dass ihr mal wieder Teil des Ganzen seid. Deswegen, ja, schickt uns gerne eure Sprachnachrichten rein. Wie gesagt, kurz und knackig, dann ist immer gut. Dann kriegen wir so viel wie möglich von euch da eben unter in der Folge. Und da freuen wir uns drauf. Das wird auch nochmal eine emotional besondere Folge, aber das ist doch schön.
Sehr, sehr gut. Dann würde ich jetzt sagen, gerne die letzten Worte. Ich weise nochmal darauf hin, der WhatsApp-Channel, weil so 3-4 schon gegangen sind jetzt nach dem Deutschlandspiel, ist nicht vorbei. Es geht weiter. Wir werden den weiter befüllen. Wir werden nicht an jedem Tag so viel reinposten. Es wird mal 1-2 Tage geben, wo nichts kommt. Aber ich glaube, das stört euch nicht. Aber wir werden da weiter Inhalte reinposten. Und ich kann jetzt schon sagen, wir haben, weißt du noch, wer das genau war, der uns dieses schöne signierte Trikot, das war Enpe, kann das sein, gegeben hat von Shields. Das werden wir auf jeden Fall auf WhatsApp verlosen. Und darauf gebe ich keinen Hinweis, wenn das verlost wird. Ihr seid in der WhatsApp-Gruppe drin, ihr kriegt das mit. Aber ihr werdet nicht auf Social Media sehen, dass es dieses Gewinnspiel gibt, weil das wird einfach in den nächsten Tagen irgendwann passieren. Und wenn ihr nicht bei WhatsApp seid, seid ihr nicht bei WhatsApp.
Ja, so ist es. Also nochmal Shoutout an Lars fürs zur Verfügung stellen. Du bist einfach auch ein unfassbar krasser Typ. Also danke für diesen Support, muss man ganz klar sagen. Auch Besitzer einer der Hoodies, so ist es richtig. Und dementsprechend, ja, wir werden das verlosen. Es wird keine Ankündigung geben. Deswegen, wenn ihr noch nicht im WhatsApp-Channel seid, dann hüpft da gerne mal rein. Findet ihr verlinkt auf daskingdom.de in der Linksammlung bei den Newslettern. Ist nicht immer ganz einfach, da reinzukommen. Ich weiß, das kriege ich auch regelmäßig Feedback, dass es nicht funktioniert. Versucht es gerne mal öfter. Kopiert euch den Link auch mal in den Browser rein und macht es darüber. Also über Google Chrome hat es bei mir dann irgendwann funktioniert.
Was bei mir immer funktioniert hat, nehmt den Link und kopiert ihn bei euch in WhatsApp rein. Das klingt total bescheuert. Und dann klickt ihr aus WhatsApp auf diesen Link, der da drin ist. Dann hat es bei mir bei allen, die ich den per WhatsApp persönlich geschickt habe, immer geklappt. Oder bei Instagram persönlich geklappt. Also macht das mal, aus dem Chat heraus geht es scheinbar besser als über einen Link, der irgendwo geklickt wird.
Ja, wir sind da auch nicht für verantwortlich. Das ist halt eben, WhatsApp hat da noch nicht so richtig den Zugriff drauf gestartet. Auch die Suchfunktion ist noch sehr, sehr rudimentär gehalten. Also hoffentlich ist da auch dann bald mal eine Optimierung da, dass ihr da viel schneller dann dabei sein könnt. Ihr dürft uns aber auch nach wie vor gerne im Newsletter unterstützen. Ihr könnt den abonnieren kostenlos in der Standardvariante newsletter.daskingdom.de/subscribe. Für 5 € zusätzlich im Monat kriegt ihr zusätzlichen Content in Zukunft auch wieder mehr. Ihr könnt uns Fragen stellen, die beantworten wir exklusiv im Podcast. Und ihr helft uns auch ein bisschen damit, dass wir beispielsweise solche Partys, die ihr jetzt teilweise erleben durftet, wie am vergangenen Samstag, eben organisiert kriegen, dass wir das alles für euch organisieren, weil wir wollen natürlich euch auch was zurückgeben. Also es soll jetzt nicht sein, dass wir drei irgendwie unsere Rente damit auffüllen, sondern wir wollen euch was dafür zurückgeben. Und da wird auch wieder künftig der Fokus drauf liegen. Das heißt, weil viele auch immer fragen, wie kann ich euch unterstützen? Das ist die beste Möglichkeit, da kriegt ihr zusätzlichen Content und habt dann eben noch was Gutes in unsere Richtung getan. Vielen Dank an alle an der Stelle auch schon mal, die schon mit dabei sind, genauso wie ihr uns auch gerne immer wieder bewerten dürft. Wir haben sehr viele Hörer und Hörerinnen und wir freuen uns über jeden zusätzlichen Follower, der dazukommt. Dafür helft ihr uns, im Algorithmus noch besser platziert zu werden. Deswegen macht auch gerne bei Spotify, wenn ihr uns da hört, die Glocke grün. Bewertet uns. Wir freuen uns über die vollen 5 Sterne und auch über persönliches Feedback, beispielsweise bei Apple. Das lesen wir auch gerne an dieser Stelle oder zu Beginn des Podcasts künftig dann gerne weiterhin vor. Und ja, Daniel, wenn du nichts mehr hast, dann würde ich
sagen. Ich wollte nochmal sagen, dass wir in der letzten Woche die in Abstand beste Woche aller Zeiten bei Das Kingdom haben. Wir haben jetzt über 1300 Follower auf Spotify. Das sind ja alleine krass. 1300 Follower, die jede Folge mehr oder weniger automatisch bei sich reinbekommen. Das ist wirklich, wirklich beeindruckend. Und jetzt wünsche ich mir die magisch letzten Worte von dir, Marius.
Diesem emotionalen Hoch der letzten Tage, fallt nicht in so ein tiefes Loch. es wird auch nach der Bye Week wieder viel Chiefs-Football in dieser Saison noch geben. Deswegen bis dahin, bleibt gesund und go Chiefs.
Touchdown, Chiefs. Whoa. How about those Chiefs?